Hart, aber Fairway. Der Golf-Podcast mit Beauty und Benny.
Ihr lieben Huffis da draußen, liebe Zuhörer von Hart, aber Fairway, da sind wir wieder pünktlich nach der Sommerpause. Ja, wir haben uns mal eine längere Sommerpause gegönnt für tatsächlich 6 Wochen. Es ist, glaube ich, die längste Hart, aber Fairway-Pause, die wir je hatten. Sind jetzt aber natürlich passend zum Ausklang der Saison und vielen Ereignissen, die noch kommen, wieder für euch da. Und an meiner Seite begrüße ich natürlich, wie immer, hier treu geblieben dem Podcast, den Fachexperten für Golf, Sport und Weltliches. Beauty, schön, dass du wieder da bist. Hallo, ich grüße dich.
Ja, ich grüße dich natürlich auch. Auch die Huffis draußen. Du hast es gesagt, unsere Sommerpause war im Grunde die Schulsommerferien, auch die Huffi-Ferien sozusagen. Und jetzt zum Saisonfinale kann man ja eigentlich schon immer davon sprechen, nach den Clubmeisterschaften sind wir jetzt auch wieder wöchentlich für euch da draußen da und wollen euch wieder auf dem Laufenden halten.
So sieht's aus. Und wie könnte es besser gehen, lieber Beauty, als heute am 8. September? Du hast bestimmt nicht nachgeguckt, was für ein kurioser Tag ist, aber ich finde, es passt sehr gut. Es ist der internationale Tag der Vergebung, der internationale Pardon Day. Und da wollen wir euch natürlich sagen, ein dickes Pardon, dass wir nicht wöchentlich in euren Ohren waren. Ich weiß, viele haben uns vermisst, aber wir sind jetzt da und arbeiten auch so ein bisschen fleißig alles auf, was da liegen geblieben ist. Das gesamte Sommerloch wird einmal rekapituliert, der Killer-Wels rausgeholt. Und wir schauen mal irgendwie dann auch sportlich, was so passiert ist und haben einen kleinen Ausblick. Also wird eine muntere Folge heute. Ich habe nachgeguckt, das ist die Folge 225, also schon 225 tolle Folgen. Wir waren auch für euch nicht ganz untätig, wir waren auch ein bisschen fleißig. Beauty hat ein Interview mit Lab Golf geführt, das reichen wir euch die Wochen nach. Ich war in einem polnischen Golfclub in Modrilasz und kann auch darüber ein bisschen erzählen, zusammen mit dem lieben Jan von Golf 1. Also es wird einiges geben in der nächsten Zeit und vielleicht schaffen wir es sogar mal wieder, irgendwie den einen oder anderen Gast reinzuholen. Aber erstmal würde ich sagen, komm doch mit mir mit an den Abschlag, denn wir schauen mal, Beauty, was wir alles verpasst haben in diesem herrlichen Sommer.
Am Abschlag.
Ich habe eine kleine Liste für dich vorbereitet hier. Ja. Ich würde mal einfach der Wichtigkeit halber das Allerwichtigste zuerst reinbringen, nämlich Tommy hat es doch geschafft. Tommy Fleetwood hat das erste Mal einen Gewinn einstreichen können auf der Tour und nicht irgendein Gewinn, denn wenn man gewinnt, ich glaube, er hatten wir letztes Mal gesagt, eine der höchsten zweiten Plätze, irgendwie so 12, 15 zweite Plätze waren es insgesamt. Also weit auch vor dem Nächsten, der dann irgendwie zweite Plätze nur hat und keinen Sieg. Tommy Fleetwood hat es ganz schlau gemacht und hat dann einfach den FedEx Cup gewonnen. Denn da gibt's ein bisschen Geld. Und also wenn man schon was gewinnt, dann doch lieber gleich den FedEx Cup, Beauty.
Ja, Wahnsinn eigentlich, wenn man sich überlegt, was Scottie Scheffler dieses Jahr wieder alles gewonnen hat. Und dann wird er am Ende der Saison nicht als Gewinner des FedEx Cup geführt, ist dann meiner Meinung nach halt auch ein Fehler im System. Dieses Jahr war es ja tatsächlich so, dass im Finale oder im Finalturnier in Eastlake alle Spieler bei Even Par gestartet sind, klassisch, und dass dann am Ende auch der Turniersieger der Sieger des FedEx Cup ist. Also ist quasi so wie in der Schule bei der Gruppenarbeit. Also du setzt dich hin und machst die ganze Zeit nichts und sahnst am Ende dann trotzdem die Supernote, Supernote mit ab. Und ja, hat Tommy jetzt nicht ganz in dem Sinne gemacht, denn er hatte ja auch die Chancen, zwei Turniere auch vorher schon zu gewinnen, auch in dramatischer Art und Weise, teilweise ist wieder selbst vergeigt. Aber kurz zusammengefasst könnte man halt sagen, nach 164 Starts auf der PGA Tour, 30 Top 5 Platzierungen ohne Sieg, zahllos knapp verpasste Chancen, gelang es ihm dann endlich, wie du es richtig gesagt hast, mit dem höchst dotierten möglichen Gewinn dann als Gewinner von der Wiese zu gehen und im Endeffekt halt auch wirklich beeindruckend, denn die Pressekonferenzen und Interviews in den Tagen von Montag bis Mittwoch waren halt auch so gespickt, wie es denn für ihn aussieht. Und er hatte das erste Mal meiner Meinung nach so eine Winning Mentality, dass er halt straight gesagt hat, na gut, dann gewinne ich halt hier. Ja, und das hat man so von ihm in dieser Art und Weise vorher noch gar nicht gehört. Und letztendlich hat er es dann umgesetzt, dann halt auch mit diesem Stretch hinten raus. 16, 17, 18, wo viel Wasser auch im Spiel war, hat er es dann halt wirklich zu Ende gebracht. Kentley, der ja lange gegengehalten
der immer,
hat.
Der immer gut gelaunte, mimikreiche ja. Kentley, ja.
Genau. Quasi das Gestik- und Mimik-Gegenteil von Tommy Fleetwood, also tendenziell eher emotionslos, stoisch, kann man das ja schon sagen, hat er eigentlich Paroli geboten, nur hinten raus dann halt ein, zwei kleine Fehler gemacht. Und Fleetwood hat dann die Chancen genutzt, die er sich erspielt hat. Das war dann wirklich schon beeindruckend, weil es tendenziell wieder die Möglichkeit hatte, dass er es dann hinten raus halt selber verbaselt. Aber nein, diesmal hat er finalisieren können und hat sich dann zum FedEx Cup Champion dieses Jahr gemacht. Mhm. Wobei, ich hatte es ja kurz schon angesprochen, vom System her im Grunde auch ja überraschend, wenn nicht sogar ja, zweifelhaft, denn dieses Jahr auch wieder, wir haben ja die ganze Saison auch von berichtet, Scotty Scheffler omnipräsent und mit all seinen Siegen, die er wieder eingefahren hat, eigentlich folgerichtig der wahre FedEx Cup Champion. Ich glaube, ja, er nimmt es dann halt auch so hin. Er hat ja dann auch in den Interviews gesagt, es ist nun so, wie es ist. Er hat ja auch wieder vorne mitgespielt, aber dann halt nicht das Rennen machen können. Nichtsdestotrotz für Fleetwood natürlich ein schon emotionaler Befreiungsschlag. Das hat er dann auch nach dem finalen Putt auf der 18 so gezeigt. Mhm. Die Bilder, die man dann wieder sehen konnte. 10 Millionen Dollar.
An pass Preisgeld. Auf, jetzt wollte ich auch mal was sagen, nämlich diese 10 Millionen Dollar. Er hat ja, ich glaube, der ist seit 2010 oder so Profi, also 15 Jahre etwa. In diesen 15 Jahren hat er insgesamt Career Earnings laut Internet ungefähr 30 Millionen gemacht, 35 Millionen. Mhm. Das heißt, ne, 15 Jahre lang rackert er sich ordentlich einen ab, macht seine 35 Millionen, ist jetzt auch nicht gerade wenig, also schon ganz ordentlicher Jahresverdienst. Und machst sozusagen mit einem Turniersieg ein Drittel deiner Gesamt 15 Jahre Karriere-Earnings sofort, so bam, da ist es. Also das ist so ein bisschen der Stellenwert, der FedEx Cup monetär hat. Ne? Das muss man sich mal reinziehen. Also entweder 15 Jahre arbeiten oder halt dreimal FedEx Cup gewinnen. Das, so könnte man es ja sagen als Golfprofi.
Genau. Und da sieht man halt wieder zum einen, wie lange er natürlich dabei ist. Ja, und dass man im Grunde halt auch ohne Siege finanziell recht gut da über die Runde kommt. Der darf man ja halt auch nicht vergessen. 35 Millionen ohne Sieg. Bis dahin war er ja auch auf der Liste der Top-Verdiener, war er da halt auch ganz oben. Ja, und das darf man halt auch nicht vernachlässigen. Seine Top-Ergebnisse, die er halt eingespielt haben, haben ja auch trotzdem seine Karrierekasse immer klingen lassen. Das ist natürlich dann, wie schon gesagt, dieser eine Sieg zum richtigen Zeitpunkt passiert, denn normalerweise würde ja für so einen normalen PGA-Tour-Sieg jetzt roundabout ja 2 Millionen in etwa bei rumkommen, was ja auch eine Stange Geld ist, aber jetzt direkt diese 10 Millionen, wobei bis vor einigen Jahren war es ja sogar noch immer so gekoppelt, dass dieses Preisgeld von 10 Millionen für den FedEx Cup an die Spieler noch nicht direkt ausgezahlt wurde von FedEx, sondern immer erst eine Zahlung war, die nach dem Karriereende getätigt wurde. Das ist Ehrlich? Quasi wie so eine Altersvorsorge. ja, das war okay. Das war so. Ich weiß jetzt nicht, ob das mittlerweile verändert wurde, aber die Sondergelder, die dort quasi erspielt worden sind, sind quasi wie in so eine Art Rentenkasse für die Spieler gekommen, die dann nach dem Karriereende von FedEx ausgezahlt werden. auch ein ganz, ganz spannendes System eigentlich. Mhm. Aber mittlerweile könnte ich mir schon vorstellen, dass es da halt auch Teilauszahlungen gibt.
Ja, ich glaube, es war bis 2018 oder sowas. Ich habe hier gerade mal für uns nachgeschaut. Es gab nur ein kleines Sofortpreisgeld, so eine Million oder sowas, und den großen Teil als Pensionsfondsanteil tatsächlich.
Ja.
Interessant, ne? Das gab dann so ein steuerbegünstigtes Retirement-Account. Ja, ja. Also was du alles weißt, ey, muss ich sagen, gar nicht schlecht. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Aber ja, wahrscheinlich ist es ist die Frage, ob der Tommy das jetzt sozusagen ab 19 haben sie es umgestellt. Seitdem wird das FedEx Cup Preisgeld komplett in bar ausgezahlt. Na, ist doch ganz gut. Dann hat er sie direkt auf dem Konto.
Ja, ich glaube halt vorher auch, dass da so eine gewisse Gesetzlücke halt auch mit genutzt wurde. Denn so wurde es, konnte man das wahrscheinlich anders steuerlich, ja, so konnte man das wahrscheinlich steuerlich anders verrechnen von FedEx und sozusagen da so eine gewisse Sache umgangen werden. Vielleicht wurde das natürlich dann auch wieder geschlossen.
Und dann gab es noch Coupons natürlich für den Versand. Da konntest du noch drei Pakete im Monat umsonst an die Oma schicken.
Das ist genau richtig. Was aber auch, glaube ich, noch ein interessanter Punkt ist, im ganzen Zusammenhang mit diesem Erfolg, war die Tatsache, dass in kürzester Zeit die Social-Media-Kanäle von einigen Top-Sportlern aller Sportarten explodiert sind. Ja, also man hatte das Gefühl, dass der gesamte Sportbereich auf diesen Erfolg von Tommy Fleetwood einfach nur gewartet hat. Einfach weiß, ja, so eine coole Katze, und so ein entspannter Dude ist, dass sich da Sportler wie LeBron James, David Beckham, Tiger Woods auch, der zu Hause auf der Couch wahrscheinlich gesessen hat, sich via Social Media gemeldet haben und ihm zu diesem Sieg einfach gratuliert haben. Ja, also kurze Zusammenfassung. Justin Rose meinte emotional, empathisch, there is no more deserving champ than Tommy. Tiger lobte Tommys Ausdauer in all den Jahren, welche Klasse er hat und welche Resilienz er aufgebaut hat und wie er immer mit ganzem Herzen gespielt hat. LeBron James, dass dieses Gefühl des Sieges wahrscheinlich für Tommy gerade unbeschreiblich sein wird. Und auch die Reaktionen am Grün haben ja gezeigt. Viele Spieler sind aus dem Clubhaus gekommen und haben Tommy direkt gratuliert. Und das war schon erstaunlich. Einer hat gefehlt, denn er war direkt schon auf dem Weg mit dem Flieger nach New York, da er keine 3 Stunden später bei den US Open in der Tribüne saß und zugeguckt hat. Es war Rory McIlroy.
Ja, stimmt.
Und
das reicht ab zum Tennis, habe ich gesehen, ja.
Ja, da gab es medial ja auch so ein kleines Echo, woran das denn jetzt liegen könnte, dass er jetzt nicht dabei war, wobei man ja immer dachte, dass die doch ziemlich close waren. Aber McIlroy hat jetzt auch sehr schnell auch über Social Media berichtet, dass er halt diese Einladung von Carlos Alcaraz schon sehr lange hatte, die sich ja über Nike persönlich kennen, und er dann halt diesem Wunsch nachgekommen ist und dann ziemlich schnell nach New York gejettet ist, um dann halt in der Loge mitzusitzen. Und ja,
so sind sie halt, unsere Top-Sportler, ne? Das darf ja auch nicht fehlen. Das hat auch so ein bisschen diese Tradition der guten Sportler, die so, ne, einfach überall rumjetten, dieses High-Society-Ding. Das mag man ja auch so ein bisschen. Das hat ja auch eigentlich, gehört auch eigentlich auch ein bisschen dazu. Und ich finde es auch schön, dass die da irgendwie so dieses, ne, der eine kommt zu dem Event, der nächste kommt dahin. Die Sportwelt ist so ein bisschen verbunden. Irgendwie, das gehört sich ja auch, finde ich, da. Die Spielerfrauen sind da, die Spielermänner sind da. So, alle sind dabei, alle gucken alle zu.
Ja, alles war vor Ort, und da gebe ich dir recht. Er hat es jetzt geschafft. Oft musste ich mich ja zurückerinnern, auch die Tage, wie oft wir darüber gesprochen haben, wie nah er an diesem Erfolg war oder wie oft er gescheitert ist. Und ich habe ja auch die Prognose gehabt, dass er das nicht mehr dieses Jahr kein Turnier mehr gewinnen wird.
Aber guck, Jetzt hat er gewonnen und ich nehme mal jetzt hier das als sanfte Überleitung, Beauty, denn Tommy Fleetwood ist ja eine starke Persönlichkeit beim Ryder Cup vor allem und die Ryder Cup Nominierungen sind ja jetzt raus. Wir gehen ja in ganz großen Stücken nach New York zu. Ich habe schon meinen, ich halte es dir mal in die Kamera, leider ist ja noch, sind wir noch kein Videopodcast. Ich habe schon meine Ryder Cup 2025 Mütze geordert, natürlich als guter Fan von Team Europa. Ja, Beauty guckt sich schon um nach seinem Team US Cap, ich weiß. Aber da sind wir ja auch, das ist ja ganz schön, dass das, genau. Ja, ich weiß, das ist ja ganz gut. Ich blau, du rot, deswegen sind wir ja hier eigentlich auch gut zusammen, dass wir nicht alle nur ins europäische Horn blasen, sondern sagen, ja, der Ryder Cup, den sehen wir beide so ein bisschen gemischt aus unterschiedlichen Sparten. Aber lass uns doch mal einmal kurz rekapitulieren, denn ich finde es eigentlich sehr spannend, was da gerade passiert. Erstens können wir mal sagen, Team Europe, eigentlich mit genau demselben Team wie zum letzten Ryder Cup, so einem großen Gewinnerteam, außer, kann natürlich auch ein Fehler sein, außer Højgaard, der Zwillingsbruder wurde genommen, statt ist es Rasmus diesmal, statt Nikolai Højgaard, wird man wahrscheinlich nicht merken, weil sind ja Zwillinge, also was willst du sagen, aber der eine spielt gerade anscheinend ein bisschen besser, von daher, so ist es nun mal im Sport. Da könnte man sagen, hat Luke Donald, ja, so ein bisschen konservativ auf das Winning-Team gesetzt, finde ich aber gut, weil die sind eingespielt und ich hätte auch eigentlich niemand anders gesehen, also einen Harry Hall hätte es nehmen können oder einen Matt Wallace, aber warum ein gutes Team zerkloppen, was da ist? Ein bisschen der Affront gegen Sergio Garcia natürlich da, ne, der All-Time Ryder Cup Teilnehmer aus Spanien, aber so ein bisschen ist er auch ja jetzt langsam schon das alte Eisen und für altes Eisen haben wir Justin Rose dabei zum Beispiel. John Rahm fand ich auch gut, dass er dabei ist und ja, ansonsten ein rundes Team, wie ich finde und auch die Statistik sagt, dass diese Spieler 53% ihrer Ryder Cups gewonnen haben. Lustigerweise, die ähnliche Statistik hat auch Team USA. Und einer der jüngsten US-Captains seit Palmer, also Keegan Bradley, der ja noch groß in der Netflix-Doku nicht dazugewählt wurde, der auch gerade eine super Saison spielt, der hat ja auch dem Tommy gerade einen wichtigen Sieg weggenommen. Ne? Da hätte Tommy ja fast gewinnen können, Beauty. Aber vielleicht gehst du jetzt mal über Team US, weil ich bin jetzt gerade hier über Europa galoppiert.
Ja, man munkelt ja immer für die neue Netflix-Saison. Zach Johnson angerufen hat und ihm zu sagen, dass er nicht dabei ist, kurzfristig. Demnach ist es so, dass das Team, wenn man jetzt das Team US sieht, ja der größte Diskussionspunkt vorher war, ob denn Keegan Bradley sich selber als Spieler aufstellt und damit wäre er nach Arnold Palmer erst der zweite Playing Captain gewesen und in Zeiten aber von all diesen medialen Rummel und Terminen, die Captains halt im Laufe der Woche da halt auch immer noch haben, hat er, glaube ich, schlauerweise, denn es macht ja schon so ein bisschen so diesen weißen Ritter-Eindruck, er hat sich nicht selber gepickt. Ja, das bietet natürlich dann halt auch immer wieder Angriffsfläche. Für den Fall der Fälle sollte es das Team USA jetzt eben nicht gewinnen, den Ryder Cup, würde es natürlich Angriffsfläche für Keegan Bradley bringen. Und somit ist es meiner Meinung nach halt einfach nur ein sehr smarter Move, denn meiner Meinung nach wäre es dann das Beste gewesen, wenn er sich selber nominiert hätte, dass er gleichzeitig aber auf der Pressekonferenz gesagt hätte, dass er jetzt nicht mehr der Captain für dieses Jahr dann ist, sondern er dann meinetwegen vielleicht ein Phil Mickelson oder ein Tiger Woods oder wen auch immer oder jemanden aus seinem Trainerteam, also ein Webb Simpson oder ein Jim Furyk dann als Captain präsentiert hätte. Das hat er nicht gemacht, denn er hat sozusagen zwei Rookies mit an Bord gebracht, mit Ben Griffin und Cameron Young hat er noch ins Team mit reingeholt. Dazu auch Spieler, die schon Ryder Cup Erfahrung haben, Sam Burns, Patrick Cantlay, Colin Morikawa und Justin Thomas. Und das spiegelt eigentlich auch so ein bisschen das amerikanische Team dem europäischen Team gegenüber. dass wir tendenziell auch eher jüngere Spieler haben. Also die Zeiten, wo viele ältere Spieler dabei sind, sind gefühlt vorbei. Ja, da ist es jetzt die ganzen jungen, etablierten Spieler. JJ Spawn auch noch ein Rookie, der sich ja qualifiziert hat. Und
ja, direkt über die Punkte, da war ja kein Captain's Pick, da hat er genau, so eine starke Saison genau. gespielt.
Ja. Durch seinen US Open Sieg auch extrem viele Punkte. Und wenn man sich auch die Qualifizierungslisten anguckt, hatte Scottie Scheffler, glaube ich, so viele Punkte zusammen wie 3 oder 4 Spieler ja. fast insgesamt.
Ja, der hatte 34.000 irgendwas, genau. Und der ja. nächstbeste Spieler hatte irgendwas um die 10.000, 11.000. Also ja. dreimal so viel. Ich glaube, er hatte fast so viel wie Platz 2, 3 und 4. Das ist schon absurd genau. viele Punkte.
Und eine Sache, die im Grunde auch noch hervorgenommen wurde im ganzen Prozess des Buildings des Ryder Cup Teams, war, dass Bryson sich mit 8 Qualifizierungsturnieren direkt qualifiziert hat, einfach über seine starken Major-Ergebnisse und seinen Major-Erfolg in der vergangenen Saison. Das haben auch etablierte Spieler gesagt, dass das eine Leistung ist, die schon herausragend ist. Denn wenn man sieht, die ganzen anderen Spieler haben da teilweise 30 Turniere zur Qualifizierung. Ja. Und der Bryson macht das mit 8, dann sieht man halt auch einfach, ja. welches Niveau er
das angeboten hat. Das müssen wir nochmal genau sagen, Beauty, weil der Bryson spielt ja auf der LIV-Tour, deswegen hat er halt nicht ja. die Chancen, über die vielen Turniere sich zu qualifizieren, sondern nur bei Elevated, genau. wo er auch mitspielen darf. Ne?
Genau, und insgesamt haben wir 3 LIV-Golfspieler beim Ryder Cup mit dabei. Bryson bei den Amerikanern und Russell Henley, Tyrrell Hatton und John Rahm bei den Europäern. Ja, das ist ja vielleicht so ein kleiner Fingerzeig auch für die nächsten Ryder Cups und hat jetzt nicht ganz so das wiedergespiegelt, was Keegan Bradley bei der Ernennung zum Ryder Cup Captain der Amerikaner für sich zumindest gesagt hat, dass es für ihn interessant ist, ob jemand PGA Tour oder LIV Tour spielt. Er hat natürlich das Glück gehabt, dass Bryson sich direkt qualifiziert hat. Somit kam er gar nicht erst in die Bredouille zu sagen, okay, nominiere ich den jetzt oder nicht. Aber die anderen Spieler haben sich ehrlich gesagt für die Amerikaner auch nicht angeboten. Ja, in den letzten Wochen vor allen Dingen nicht. Brooks Koepka, furchtbare Saison oder seit 2 Jahren jetzt schon unteres Niveau und schafft es gar nicht mehr zu seinen Top-Leistungen dazuzukommen. Dustin Johnson auch eher, ja, mal hopp, mal flop. Und das sind dann halt eigentlich schon Spieler, wo du denkst, ey, die müssten doch eigentlich noch Ryder Cup spielen, weil sie eigentlich auch noch das Alter haben. Aber da reicht es halt gerade aktuell nicht. Meiner Meinung nach ist die Mischung, die Amerikaner jetzt haben, eigentlich ganz gut. Das Einzige, wo ich da halt so ein bisschen Probleme noch sehe, ist tatsächlich die aktuellen Formkurven. Jetzt so von gesetzten Topspielern, so wie Xander Schaufele, struggle gerade so ein bisschen. Morikawa ist nicht so wirklich in Form. Kendley hat jetzt beim FedEx Cup Finale so ein bisschen mal wieder Form gezeigt, aber ist auch nicht so, wo ich jetzt so sage, das ist eine gut gelaufene Saison gewesen. Und der Punkt der Rookies ist dann halt auch immer so, die erleben das dann das erste Mal. Ben Griffin eine super Saison gespielt, man weiß aber nicht, wie die dann wirklich da unter Druck reagieren. Auch ein JJ Spawn, Playoff-Niederlage gegen Rory beim Players, dann natürlich der Erfolg bei den US Open. Wie zeigt er sich unter diesem Druck auf Bethpage Black? Und das wird spannend zu verfolgen zu sein. Und ich hatte ja auch in der vergangenen Woche diese Umfrage gemacht, nachdem die Teams da offiziell wurden. Und auch unsere Huffies sind da der Meinung, bei guten 70%, dass das europäische Team gerade formstärker und auch besser zusammengestellt wurde. Und das bei einem Auswärts-Ryder Cup sagt, glaube ich, auch
und viel New York. Aus. Und New York hat ja auch eine Crowd, die sehr, sehr, sehr parteiisch ist. Ne? Das darf man nicht.
Das ist klar. Beim Ryder Cup absolut. Ja, da hast du diesen Heimvorteil. Das New Yorker Sportpublikum ist wild. Ja, das hat man jetzt auch wieder bei den US Open gesehen. Da gibt es dann auch, glaube ich, wilde Vorkommnisse. Ja, ich bin gespannt, wie das Ganze beim Ryder Cup abgeht. Die Amerikaner brauchen, glaube ich, auch die Zuschauer als sozusagen als 13. Spieler.
11. Spieler.
Und dann ist es schon wichtig. Ja.
Ja, das sehe ich auch so. Und ich meine, ich glaube, es wird ein knapper Ryder Cup. So, es sieht nämlich, also erstmal so bei den Buchmachern stehen die Amis leicht vorne mit Heimvorteil irgendwie bei 55-60%, glaube ich. Ich glaube aber tatsächlich, das wird am Ende wie immer so ein mentales Ding werden, wo Europa eigentlich, weil sie ja schon gewonnen haben und gut als Team zusammen funktionieren, sehr selbstbewusst an den Start gehen können eigentlich. Ne? Die Europäer kommen da an den Start und sind eigentlich ein fest verwurzeltes Team, sind da auch die Ex-Champions quasi. Ich glaube, das US-Team muss ich noch finden, wie du schon sagst, so kleine Formkrise hier und da, das kann ja irgendwie was bedeuten, muss aber auch nichts. Ne? Dazu dieser Bethpage Black, der ja auch immer mit diesem wunderschönen Schild daherkommt, so hier, very difficult course, attention, attention. Ne? New York Crowd, also es ist ja da in Long Island, wo das Ganze stattfindet, oben in Farmingdale. Das ist ein schöner Club, der hat auch, glaube ich, viele, viele Historie dabei, die man auch sagen kann. Da kannst du noch irgendwie ein bisschen erzählen, einfach Tiger Woods beim US Open 2002, wo er auch meinte so, boah, ich habe noch nie so vor so einer aufgeladenen Zuschauermasse gespielt. Ne? Das ist halt einfach, das kann halt wirklich zugunsten von Team Amerika drücken, glaube ich, diese Tsunami-Crowd ein bisschen. Ne? Von daher, ja, mal gucken, wie das wird. Also ich glaube, wir haben ja jetzt noch 2-3 Wochen. Wir werden sehen, wie das da, wie der Kurs auch gelayoutet ist und dann noch ein bisschen die nächsten Podcast-Folgen auch wahrscheinlich drauf eingehen. Aber ich freue mich halt schon wahnsinnig. Und es entscheidet sich, glaube ich, wieder alles bei den Singles. Also egal, wie alles davor läuft, mal gucken, wie alle in den Singles abschließen, weil da, Butter bei die Fische, werden die Punkte gemacht, ne?
Ja, es sind 12 Punkte, die dort verteilt werden, im optimalen Fall. Das heißt, vorher wird es nicht entschieden. Ich bin interessant, für was sich Team USA entscheidet. Ich könnte mir vorstellen, dass das RAF nicht ansatzweise so sein wird, wie es zum Beispiel in Paris war, wo dieser Kurs ja wirklich dünn oder die Fairways sehr schmal gesetzt wurden, um halt diesen europäischen Vorteil des doch präziseren Spiels zum Vorteil zu machen. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass die Amerikaner wieder versuchen, ihre Long-Hitter so zu positionieren, damit auch der Semiraff-Streifen breiter wird, der Raff-Streifen nicht so vorhanden sein wird. Aber es wird spannend zu dokumentieren. Ich glaube, dann halt auch wieder drüber zu reden. Für was entscheidet man sich? Ja, wie werden die Spielformen gebildet? Ja, da hat ja immer das Heimteam Einfluss drauf, wie das Format gesetzt wird. Ich sehe die Europäer immer, warum auch immer, im klassischen Vierer im Vorteil. Jetzt habe ich letztens gehört, dass die Amerikaner tatsächlich drüber nachdenken, klassischen Vierer als erstes zu spielen. Würde ich persönlich halt nicht verstehen. Ich würde halt dort immer den Bestball präferieren, einfach um halt erstmal reinzukommen, den eigenen Ball auch spielen zu können. Denn sobald ich den klassischen Vierer halt einsetze, muss ich auch die Kombos gleich finden. Ja, und dann ist es bei solchen Unicorns, wie es ein Bryson DeChambeau als Beispiel ist, erstmal schwierig, für ihn den passenden Spielpartner zu finden. Sicherlich Cameron Young ist ein ähnlicher Spieltyp, der ähnliche Weiten spielen kann, der jetzt auch bei meiner Recherche einen ähnlichen Ball von Titleist spielt wie Bryson. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich auch schon wieder so ein bisschen auf die Vorbereitung auf unsere Ryder Cup Folge, wenn es darum geht, unsere Picks schon mal wieder zu setzen, welche Teams eventuell zusammenspielen. Auch da natürlich auch zu sehen, wer passt zusammen. und wen vermuten wir dann zusammen als Team? Und das ist ein interessanter Punkt. Und ja, dann, wie du richtig sagst, die Einzel werden am Ende alles entscheiden. Und vielleicht sehen wir wieder einen weinenden Rory McIlroy. Ja,
ja, vor Freude natürlich, Beauty, vor Freude. Nee, aber auf jeden Fall, wir gucken mal sozusagen, also ich glaube, ich habe noch die Werte von den Golfbällen beim 2023er Ryder Cup, aber wir müssen natürlich gucken bei den Teampaarungen, das hatten wir, glaube ich, erwähnt, das wissen die meisten nicht, dass wenn man halt sozusagen ein Ball spielt, also nicht die Best Ball, da spielt ja jeder sein, das beste Ergebnis zählt sozusagen, das Birdie gewinnt gegen das Paar. Aber im anderen Format ist natürlich dann Team und da wird der Ball abwechselnd gespielt, ne? Also Abschlag, dann spielt der Nächste, dann spielt der Nächste. Und da macht es halt Sinn, dass man jemanden zusammenspielt, der genau denselben Ball sonst auch immer spielt, der den Ball kennt bei den Profis, ne? Dass man zum Beispiel beide halt Team Titleist Pro V1 ist, wie Hofland und Rose oder sowas, ne?
Ja.
Oder ich glaube, Scheffler und Homer haben da zusammengespielt jetzt bei 2023. Aber das macht dann halt Sinn, ne? Und ja, das ist eine taktische Überlegung, die ist total spannend, an die denkt man ja auch so gar nicht. Und was du sagtest, Course-Setup ist auch total spannend. Wie wird sozusagen das Team US da Bethpage sozusagen vorbereiten lassen von der Grounds Crew, dass sie da möglichst Vorteil haben? Und wen haben wir da im Team? Aber da gehen wir auf jeden Fall noch mal sozusagen drauf ein, wenn wir wirklich dann kurz vor dem Ryder Cup stehen. Nur die Vorfreude jetzt hier schon mal ein bisschen hochbringen und langsam gen New York schauen. Da sind es ja bekanntlich 6 Stunden vor unserer Zeit. Das heißt, wir können dann einfach wieder schön bis in die Nacht Golf gucken. So wird es halt sein. Tja, und dann 18 Uhr sind bei uns dann entsprechend 6 Stunden weiter nach vorne. Ne? Also mal schauen, wie es wird. Auf jeden Fall sehr, sehr interessant, Beauty. Clubmeisterschaften, lass uns doch noch mal einmal kurz jetzt hier drauf eingehen und ein bisschen unsere schöne Kategorie wieder mal rausholen. Die war
Par 5. Mehr Netto vom Brutto.
Ich wurde ja gefragt, ich gesagt habe, ich schaffe es leider nicht zu den Clubmeisterschaften, weil ich arbeiten muss. So, ja, naja, ist ja auch nicht so schlimm. Kannst du dann auch in der Rente machen? Da habe ich gesagt, nee, warte mal. Clubmeisterschaft ist genau andersrum. Da spielen die mit, die noch nicht in der Rente sind. Ist, ja. Ne? Also da sagen die Rentner so, oh Gott, ist ja viel zu anstrengend, diese 3 Runden Golf. Das muss es nicht sein. Da gibt es dann vielleicht die AK irgendwas, 65, und dann spielt man ein Ründchen. Aber ja, die Clubmeisterschaft für alle Nichtgolfer zeichnet sich natürlich daran aus, dass man sich der Challenge stellt und vor allem mal hart 3 Runden bei den meisten macht. Wobei ich mich immer noch frage, warum müssen es 3 Runden sein? Würden es nicht auch 2 tun, einmal Samstag und Sonntag? Aber gut, das ist eine andere Diskussion. Weil die Leute dann über die Wiesen zu schmeißen und dann kommen ja auch ähnlich wie bei anderen Events, wo es um die Wurst und um das Zählspiel geht und mal nicht gestrichen wird, sondern ausgespielt ist, kommen da halt schöne Scores zusammen. Ne? Da gibt es halt dann keine Erleichterung, sondern es ist wirklich das gnadenlose Zählspiel und da sagt man halt nicht so, ach, jetzt gibt es ja keine Nettopunkte mehr, ich heb auf oder schreib mir mal ein Doppelpaar auf, wie beim Handicap-Spiel, sondern ja, da ist halt die 13, wenn die nicht im Loch ist, musst du halt noch bis zu 14 spielen.
Ja, absolut und du sagst es ganz genau richtig. Der ein oder andere Club lässt dann Samstag 2 Runden spielen und Sonntag dann eine Finalrunde. Je nach Spielmodus gibt es dann bei dem ein oder anderen Samstag dann einen Cut. Bei anderen, wo sich halt eben nicht so viele anmelden, die spielen halt an beiden Tagen komplett durch. Und ich kann dir sagen, ich spüre heute noch meine Beine, denn ich habe Samstag und Sonntag über 52.000 Schritte gemacht. Bei 3 Golfrunden und das merkt man dann in Wade, Oberschenkel und im gesamten Körper und das ist eine Herausforderung, die man spürt, wo man durchkämpfen muss sich. Ja, das ist jetzt hier nicht so ein Spaziergang, wie dann viele einen erzählen wollen, sondern das merkt man dann und da sieht man auch viele lange Gesichter, die sich andere Dinge vorher gewünscht haben oder überlegt haben, wie die 3 Tage oder die 3 Runden ablaufen. Und der ein oder andere hat dann erstmal wieder so ein bisschen ja, die Wahrheit auf der Scorekarte zu stehen und das gehört dann einfach dazu.
Ja, Golf ist schon ein brutales Spiel, wenn man jedes Loch wirklich ausspielen muss, ne? Und keine Erleichterungen kriegt oder einen Easy Drop im Fairway oder irgendwas, sondern halt Ball ist weg, ja, dann muss er zur Stelle zurück oder den provisorischen weiterspielen. Deswegen kommen da halt auch so, wie gesagt, so schöne hohe Zahlen teilweise rauf. Wie hat es ein Freund gesagt, die Runde war durchwachsen wie ein Nackensteak. Fand ich irgendwie ganz gut. Aber bestes Wetter, muss man dazu auch sagen, hier in der Region. Ja.
Wetter war fantastisch an beiden Tagen, um die 23 Grad, ein leichter Wind, jeden Tag beständig von morgens. Samstag haben wir um 8 war die erste Startzeit, nämlich war um kurz vor 7 auf der Anlage, um 8 gestartet und war dann um 19 Uhr wieder zu Hause nach 36 Loch, gefühlten 12 Stunden Sonne. Auch die Haut hat das einem gegönnt dann letztendlich. Das merkst du. Ja, das ist dann halt auch oft so, dass der Platz an diesem Wochenende in dem absolut besten Zustand des gesamten Jahres ist, was dann halt auch wirklich Spaß macht zu spielen. Und das gehört dann einfach dazu. Und Das ist immer wieder ein Highlight und das muss man eigentlich wirklich mindestens einmal durchgemacht haben, auch wenn man das noch ein paar Tage danach dann noch spürt und merkt und einem alles wehtut, aber da sieht man dann halt auch wirklich den echten Sport und ich kann selber sagen, ich habe an dem Wochenende wirklich gutes Golf gespielt, nur habe ich die Fähigkeit des Golfscorens zu Hause gelassen und hab es geschafft, 2 von 3 Runden mit einem Ball durchzuspielen, hab aber in diesen Runden weder das Up and Down für mich entdeckt, noch lief der Putter wirklich mal so heiß. Und auch da kriegt man dann Scores zusammen, wo man dann sich so denkt, so kurzzeitig, warum bin ich dafür eigentlich aufgestanden und mach mir die Mühe. Ja, und das da sieht man halt immer wieder, wie man diesen Sport dann halt einfach liebt und was diesen Sport halt einfach ausmacht, dass manchmal dann halt auch ein nicht perfekter Schlag zu einem besseren Endergebnis führt als ein perfekter Abschlag, ein perfekter Eisenschlag ins Grün und dann hatte ich die Situation, dann lag ich 2,5 Meter zum Eagle und 3 Putts später schrieb ich mir das Paar auf die Karte und da denkt man sich dann halt eben auch so, ja, herzlichen Glückwunsch. Ah,
Golf lässt einen demütig werden. Ja, so ist es halt, ne?
Das ist einfach so, wie es ist. Und das macht so eine Clubmeisterschaft immer aus. Und da kommen sie alle eigentlich auch wieder so zusammen, ne? Ob jung, ob alt. Und das ist dann immer wieder so ein Highlight der absoluten Golfsaison. Aber ich muss auch immer wieder sagen, es ist auch immer wieder schade, denn ist eigentlich auch immer wieder so ein Zeichen, hey, wir haben jetzt fast den Herbst. Und wir neigen uns schon wieder dem Saisonende entgegen. Und ja, so fühlt sich das jetzt auch so langsam wieder an.
Ich finde es ganz interessant, einfach weil bei genau dem Event und auch bei so Spieltagen, da kommen halt wirklich Scores rauf, die dann eigentlich auch zeigen, dass das normal ist, hohe Scores zu haben. Ja. Nicht jede Runde ist halt dann eine 90 oder eine weiß ich was, sondern und da wirklich, ich muss es zu Ende spielen, Bedingungen, wird es halt auch mal schnell höher. Ne? Und das ist halt genau die Sache, dass man sich da teilweise, glaube ich, zu gut einschätzt oder sich was anderes wünscht, vor allem 3 Runden hintereinander mit der körperlichen Ermüdigung. Das machst du ja auch jetzt nicht die ganze Zeit, da spielst du halt mal 1, 2 Turniere, aber halt nicht 3 Dinger hintereinander und halt auch unter dem Druck mit jetzt muss es laufen. Und unter dem Druck stehen ja halt die PGA-Profis eigentlich auch ständig. Das darf man sich ja auch nicht irgendwie, das muss man sich mal ein bisschen ins Gedächtnis rufen, dass die da wirklich immer, na, da geht's nicht nur um Ruhm und Ehre wie bei uns, sondern wirklich um Daily Income, also Geld und Leben oder Tourkarte verlieren. Da hast du nochmal einen anderen Druck dahinter. Ne? Und dass die da trotzdem halt diese Ergebnisse auf die Scorecard zaubern, ist natürlich ein bisschen Kontinuität und die haben mehr Zeit dafür und 8 Stunden am Tag trainieren, wie letztens hier im Podcast auch jemand meinte, der lange schon beim Golf dabei war. Aber ja, auch da ist halt einfach eine schlechte Runde in Anführungsstrichen dabei.
Ja, und ein schlechter oder nicht so guter Schwung kann ja halt einfach auch mal den Score dann verhageln und das geht dann eben ganz schnell. ich finde es auch immer wieder dann mal gut, dass dann auch der ein oder andere mitspielt, der der Meinung ist, den meisten Leuten dann auch immer zu erklären, warum sie denn aus deren Sicht so schlechte Ergebnisse spielen. Und dann schaut man sich dann mal die Scorekarte von diesen Spielern an und fragt sich dann halt schon, ja, wieso hast du denn da jetzt eine 14 auf der Scorekarte oder eine 12?
Es erdet alle, ne? Es erdet alle, das ist schön, das ist sehr gerecht.
Ja, das ist genau der Punkt. Und man sieht dann halt auch, dass gute Spieler das Struggeln bekommen, dass gute Spieler dann eben nicht automatisch Ergebnisse spielen. Und das Schöne war halt auch jetzt, dass an diesem Clubmeisterschaftswochenende ein Brooks Koepka, wir hatten ihn vorhin schon kurz angesprochen, auch wenn er aktuell gerade nicht in seiner Form ist, aber auch er spielte auf der European Tour eine 80 in der zweiten Runde. Und da sieht man halt eben auch, dass Profis auch nicht automatisch immer die Even-Paar-Runde spielen. Und ich glaube, das ist dieser Irrsinn, den halt viele Leute nicht verstehen, ist nur, weil da halt irgendein Handicap, ein Single-Handicap steht, dass dann auch Single-Ergebnisse im Brutto zusammengespielt werden. Und das ist bei Clubmeisterschaften kommt dann eben halt so auch dieser Amateurdruck noch dazu. Und der sorgt dann halt auch schon bei den meisten Spielern völlig andere Abläufe und nicht diesen üblichen entspannten Schwung oder die entspannte Herangehensweise an so eine Golfrunde, sondern bringen halt dem anderen auch Druck ran. Und dann muss halt der 1-Meter-Putt gelocht werden und der wird daneben geschoben, vielleicht mit etwas zu viel Druck, und dann muss eben noch ein-, zweimal geputtet werden. Und letztendlich summieren sich dann solche Schläge und dann kommen da eben auf einmal Ergebnisse zusammen, die für den einen oder anderen jetzt nicht normal sind. Ja, aber ich glaube,
aber dann doch normal sind.
Das ist es. Ja, und ich glaube, je mehr man solche Turnierrunden spielt, ja, je mehr man Meisterschaften spielt, ist es dann, glaube ich, auch für Spieler einfacher, auch damit umzugehen. Wobei ich immer der Meinung bin, Clubmeisterschaften werden immer etwas Besonderes bleiben, egal wie alt man ist. Es wird immer so dieses kleine extra Quäntchen Nervosität dabei sein. Auch das habe ich wieder gespürt, schon beim Warm-up auf der Range, kurz nach 7 am Samstag. Da ist einfach, weiß ich nicht, da fühlt sich die Luft anders an, da schlägt das Herz noch ein, zweimal mehr in der Minute, und das nimmt man auf so eine Golfrunde dann einfach mit. Und wundert man sich dann vielleicht so, hui, was ist denn heute eigentlich los? Ich versuche doch normal zu sein, aber man kann dann eben nicht normal agieren. Und das ist, sag ich mal, so diese Extraprise Clubmeisterschaft im Golfjahr. Und das ist eigentlich auch das Besondere.
Also für alle, die es nicht gemacht haben, schon mal jetzt anfangen fürs nächste Jahr trainieren und freihalten, wenn es geht. Lohnt sich auf jeden Fall. Und ja, der Druck ist real. Den muss man halt aushalten lernen über die Saison und dann auch mal da quasi mit Demut probieren, die 3 Runden reinzubringen, mit vielleicht ein bisschen Konditionstraining davor.
Ja, aber ja, und das Wichtigste, um zum Abschluss noch zu sagen, ist eigentlich im Grunde immer das erste Septemberwochenende. Das ist eigentlich ein fester Termin. Dieses Jahr war es das zweite Septemberwochenende, ich weiß, aber im Grunde ist es immer in der ersten Septemberwoche. Da kann man sich eigentlich schon das Kreuz in dem Kalender machen. Anders als beim Ostervierer, der ja dank Ostern immer ein bisschen wandert. Da kann man auch mal im Urlaub sein. Aber ja, die Clubmeisterschaften, sowas sollte man eigentlich schon erleben. Und ja, einfach Spaß haben.
Spaß. bei meinem Ergebnis habe ich immer Spaß.
Ja.
Du, lass uns doch noch einmal an die Terrasse treten, Beauty, weil auch da waren wir jetzt über den gesamten Sommer nicht mehr.
Hole 19 auf der Terrasse.
So, die Tränke ist eröffnet, die Bisons trotten wieder aus der Savanne des Urlaubs hier an die Golfplätze heran. Hast du einen Drink des Sommers, wo du gesagt hast, den habe ich besonders gern getrunken und habe heute mal mit hier auf die Terrasse gebracht? Hast du da gerade was irgendwie? Was könnte es sein? Was war es? Ich habe so eine Sportmolle, das heißt wirklich Sportmolle, von einem Bierhersteller entdeckt, die ohne Alkohol wirklich sehr lecker schmeckt. So leicht, seicht säuerlich, hat sowas von so einer weißen, aber irgendwie auch erfrischend. Ja, es ist kein normales 0-0-Bier oder irgendwas, sondern einfach so eine Sportmolle gewesen. Fand ich sehr lecker. Hab den Namen vergessen, werde dir aber nachreichen. Ja. Die habe ich dir mal heute mitgebracht. Und ansonsten war ich ja in Frankreich und daher kann ich natürlich noch ein bisschen Käse und Knüppelwurst anbieten und ein paar Muscheln. Aber sonst was Richtiges zu trinken, ja, Wein halt, ne? Aber belgisches Bier, habe ich gemerkt, im Nordwesten von Frankreich gibt es viel belgisches Bier. Sehr interessant.
Mhm. Ja, also in der Sommerpause waren wir nicht verreist. Demnach könnte ich dir Brandenburger Kartoffeln mit Quark anbieten. Ja, ein bisschen Leinöl. Mit Leinöl.
Ja, lecker, ja, toll.
Sonst mein Sommergetränk habe ich jetzt im Grunde nichts Spezielles. Sehr viel Apfelschorle mit den Kindern getrunken.
Schön. Na, Apfelschorle. Ja, einfach so ein deutsches Getränk, die Apfelschorle. Ja, genau. Für alle Touristen hier Apfelschorle, das kennen die dann irgendwann so. Das, die Deutschen, sie sind like crazy, you know. Okay, dann schicken wir euch mit einer Apfelschorle und einer Sportmolle jetzt wieder in die Woche rein. Genau. Würden uns dann nächste Woche wieder mit einer Hard Aber Fairway-Folge melden. Wir probieren auch wieder jetzt ein bisschen regelmäßiger den Dienstag zu halten. Haben uns auch die Kalender entsprechend schon markiert. Von daher, ja, die guten Vorsätze sind ja da. Ne? So muss man es einfach sagen. Dann, sag du doch unseren Huffis Tschüss und schmeiß sie hier raus. Ja. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass es jetzt wieder losgeht mit unserer Wintersaison. Winter.
Genau, ja, und passend zum Schulstart hier in Berlin-Brandenburg starten wir jetzt wieder in unsere Herbstsaison und wir wünschen euch natürlich weiter viel Spaß noch für die restlichen Golfrunden des Jahres. Hört sich traurig an, ist aber die pure Realität und bis dahin, wir hören uns dann nächste Woche wieder, vielleicht mit unserer Sonderfolge, aber lasst doch einfach hören von euch. Ja, in diesem Sinne, geht raus auf den Platz und ihr wisst ja, immer schön auf dem Fairway bleiben. Tschüssi!
Das war Hard Aber Fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ein gutes Spiel und immer schön auf dem Fairway bleiben.